Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab.
Ja, hallo zusammen, liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks. Herzlich willkommen auf Popcorn Culture. Wir unterhalten uns in diesem Format mit spannenden Leuten über ihre Lieblingsserien auf Netflix und Co. Wir fragen, was man von diesen Serienformaten lernen kann fürs ganz normale Leben zum Thema Gott und Welt. Und ich habe heute einen tollen Gast dabei. Oder ich bin bei ihm zu Hause und wir haben von ihm schon mal was gehört zur Serie Dark. Und jetzt sind wir wieder im Sofa bei Jakob Friedrichs alias Jay. Und ich habe damals schon erklärt, dass ich dich eigentlich kenne von deiner Comedy-Duo-Karriere her namens Super 2 oder Nimm 2 früher noch.
Richtig.
Jay, herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Ich freue mich extrem, mit dir zu sprechen einmal mehr. Und zwar zu, worüber sprechen wir heute?
Wir sprechen über die wundervolle Serie The Leftovers. Und ja, reicht das? Bin ich schon vorgestellt oder sollen wir gleich in Medias Res gehen?
Ja, sag doch noch zwei, drei Sätze zu dir für diejenigen, die jetzt den Dark-Podcast nicht gehört haben.
Genau, also ich bin der Jay, wie gesagt, von Super 2. Ich bin Deutscher, wie man hört, an meinem wundervollen hessischen Akzent, den ich so habe. Wohne in der Nähe von Frankfurt und bin verheiratet, habe zwei Kinder, und habe einen Podcast, wir sind Kollegen quasi, nicht bei RevLab, sondern einen eigenen Hossa Talk, kennt vielleicht auch der eine oder andere. Und ich bin Autor, ich bin Künstler, ich bin Sozialpädagoge und Lebenskünstler und vor allen Dingen, und das kann man wirklich sagen, Film- und Serien-Junkie, also mein Freund Schmitti von Super 2 sagt immer, ich habe so viele Filme, dass ich sie selber nicht mehr zählen kann.
Also. Ja, also ich habe dich ja gefragt, ob wir mal über irgendein Serienformat sprechen können, ob du gerne sowas guckst, was du gerne guckst. Und dann hast du mir eine Liste geschickt mit deinen 50 Lieblingsserien. So ungefähr. Dann wusste ich, okay, das ist ein Nerd. Das ist also der, wenn man 50 Serien gesehen hat, dann ist das schon bemerkenswert. Aber wenn man 50 Lieblingsserien hat, dann spricht das Bände. Also du bist natürlich die richtige Person, um über Netflix-Serien zu sprechen. Eben, du hast The Leftovers vorgeschlagen. Ich muss zugeben, ich wäre da alleine nicht drauf gekommen. Also ja. Das ist eine HBO-Serie, die ist jetzt nicht auf Netflix zu finden. Man findet sie auf YouTube zum Mieten und Anschauen, aber ich wäre ohne dich nicht auf die Serie gestoßen. Worum geht's da?
Ja, The Leftovers setzt ein 3 Jahre nach einem weltverändernden Event. Nämlich am 14. Oktober 2011 verschwinden 2% der gesamten Weltbevölkerung. Die sind einfach weg. Also man sieht das im Vorspann, da ist eine Mutter mit einem Kind und sie telefoniert mit jemandem und das Kind sitzt hinten, also so ein Baby, ja. Das sitzt hinten im Auto und schreit und sie redet mit jemandem und ist voll genervt und so. Und plötzlich schreit das Kind nicht mehr und sie merkt es erst gar nicht und dann irgendwann merkt sie es und dann schaut sie nach hinten und das Baby ist weg.
Ja, krass.
Und die steigt aus und dann fahren da Autos in andere Autos rein, wo irgendwelche Fahrer verschwunden sind. Also diese 2% der Weltbevölkerung, das sind immerhin 140 Millionen Menschen, verschwinden auf spurlos und keiner weiß, wieso und warum und weshalb und wo sind die hin und wie ist das passiert, das weiß niemand.
Krass.
Dieses Event liegt sozusagen, wo dann die eigentliche Serie beginnt, 3 Jahre zurück. Und wir sind am dritten Jahrestag dieses Events. Und wir kriegen dann quasi mit, wie die Welt das versucht zu verarbeiten und versucht zu erklären. Und es ist quasi eine Art Mystery-Drama-Serie, würde ich mal sagen. Mhm. Genau. Und der Witz ist, was eigentlich bei diesem Event passiert ist, wird auch nie erklärt. Ja. Das hat der Schöpfer der Serie auch, das ist einer der Lostmacher, Damien Lindelof, wie spricht man das aus? Ich weiß es gar nicht.
Weiß ich auch nicht, aber
weiß auch nicht.
Geht in die Richtung, ja.
Ja, genau. hat von Anfang an gesagt, nachdem er so viel auf die Mütze für Lost, für sein Lost-Ende bekommen hat, bei The Leftovers, es wird nicht aufgeklärt, wartet nicht auf die Erklärung. Naja, wie dem auch sei, weil es geht mehr darum, was dieses Event mit den Menschen macht und gemacht hat, was dann passiert. Und wir sind dann vor allen Dingen in der ersten Staffel bei der Familie Garvey. Kevin Garvey ist der Polizeileiter da. Er ist von seiner Frau getrennt. Und das hängt alles auch mit diesem Verschwinden der Menschen von vor 3 Jahren zusammen. Das erfahren wir aber erst Stück um Stück. Und diese Serie hat eine unglaubliche Sogwirkung, finde ich. Die ist gerade in der ersten Staffel unglaublich schwer. Manchmal weiß man, hat auch so ein bisschen was Surreales, so wie auch dieses Event ja irgendwie was Surreales hat. Und also es gibt bestimmt Leute, die sagen, was ist das denn? Aber jemanden wie mich hat das so in den Bann gezogen, weil es ist auch filmisch so intensiv. Ja. Und diese Geschichten dieser Menschen, die dann kommen, die dann in ihrer Trauer, weil sie Menschen verloren haben, die plötzlich weg sind, die plötzlich weg waren und sie nicht wissen, warum, Dinge tun, wo du denkst, warum? Und dann kriegst du nach und nach mit, warum und weshalb und so. Und das ist also unglaublich stark gemacht, ist für mich eine der besten psychologischen Dramaserien, im Surrounding eines Mystery oder von mir aus auch Sci-Fi oder wie man es immer nennen möchte, Surroundings. Aber das Eigentliche ist eben dieses psychologische Drama, ja. Was so intensiv ist. Und dabei geht es dann ganz, ganz viel eben um Religion, um die Apokalypse, um Heilsversprechen, ja. Um Trauer, also um ganz tiefe Themen.
Ja.
Ja, also jetzt weiß nicht, ob ich noch mehr zum Inhalt. Ich will gar nicht so viel spoilern.
ja, also ich habe das ja auf deine Empfehlung geguckt und ich war auch wirklich in Bann gezogen. Ich fand das ein unglaublich spannendes, quasi ein Sozialexperiment. Was passiert, wenn Millionen Leute einfach spurlos verschwinden? Wie erklären sich die Leute das? Wie legen sie sich das zurecht? Wie gehen sie um mit diesen Verlusten und so weiter? Ich fand das auch absolut hochspannend. Und es ist auch so, vielleicht, das muss man vielleicht noch sagen, es gibt ja dann auch Religion, eben spielt eine tragende Rolle natürlich, okay. Weil eine der Erklärungen oder eine der Erklärungslinien für diesen Verlust der Leute ist natürlich religiös, dass man sagt, Gott hat die zu sich geholt, genau. Und so weiter. Und dann entstehen auch im Sog dieser Fragen entstehen auch verschiedene, ich sage jetzt mal, sektierische, kultähnliche Bewegungen, ja. Denen sich dann verzweifelte, orientierungslose Leute auch anschließen, weil die entweder Lösungen vorgeben für diese Notlage oder für dieses unerklärliche Verschwinden der Menschen. Oder weil sie den Leuten einfach Halt geben in einem festeren, vorgegebeneren Rahmen.
Genau.
Da gibt es verschiedene, die prominenteste Gruppe muss man vielleicht nennen, diese Guilty Remnants.
Guilty Remnants, die beste Sekte überhaupt, oder?
Weil das ist eine ganz komische,
Leute, das mal hin. Das sind Leute, die du siehst die am Anfang in der Serie, ich glaube die ersten 2 Folgen oder so, siehst du die immer nur an irgendwelchen Ecken stehen, die sind ganz in Weiß gekleidet und rauchen ununterbrochen.
Rauchen
ununterbrochen, sozusagen. Also nachdem die eine Zigarette aus ist, wird die nächste angemacht, ununterbrochen. Und die reden auch nicht. Die schweigen oder halten mal Schilder hoch oder so. Aber vor allen Dingen stehen die vor irgendwelchen Häusern oder gehen irgendwelchen Menschen hinterher.
Ja.
Und dann lernt man und dann kriegt man irgendwie raus, dass die sich als eine Art prophetische Bewegung verstehen, die Leute, also diese Guilty Remnants, sagen, ihr versucht, dieses unglaubliche Geschehen von vor 3 Jahren ungeschehen zu machen. Ihr versucht, darüber hinwegzugehen. Ihr versucht, euch abzulenken. Und wir hindern euch daran. Also wir erinnern euch an die Vergänglichkeit, deswegen auch das Rauchen, das ununterbrochene Rauchen. Wir
Ach
erinnern,
so, ja?
Ja, hast du nicht so?
Interessant, ja. Ja, das macht total Sinn.
Also wir sind sozusagen die Todesengel, die euch nicht in Ruhe lassen, damit ihr nicht ungeschoren so tun, also zur Tagesordnung übergehen könnt.
Ja.
Und das ist natürlich auch dann wiederum, und die machen auch ganz skurrile Dinge, klauen bei den Leuten Fotos von ihren Verbliebenen, also von ihren Verschwundenen aus den Häusern und hängen die dann irgendwo auf. Und am Ende der ersten Staffel, das will ich gar nicht verraten, aber es ist so gruselig, was die tun.
Ja.
Es ist so gruselig. Also es ist, aber irgendwie ist das auch eine spannende Sekte, ne? Weil die sagen, ja, ihr kehrt nicht einfach zur Tagesordnung um. Hier sind 2% der Weltbevölkerung verschwunden. Das lassen wir euch nicht durchgehen.
Ja.
Und das machen sie eben auf eine sehr skurrile
Weise. Es ist wirklich, wie die auch dargestellt werden, es ist wahnsinnig creepy. Da hat man beim Zuschauen, also da rollst dir die Zehennägel hoch.
Ganz genau.
Das ist echt sehr, sehr spannend gemacht. Natürlich auch, wenn dann führende, tragende Figuren der Serie sich diesen Guilty Remnants anschließen und man verwirft die Hände und denkt, nein, mach das nicht, geh nicht zu denen und so. Und das ist, herzliche Empfehlung an der Stelle. Es klingt jetzt irgendwie, man kann das nicht beschreiben, ohne dass der Eindruck entsteht, dass es sich um eine sehr skurrile Ausgangslage handelt. Ist es ja auch. Aber es ist eben gerade deshalb super spannend zu sehen, was mit einer Gesellschaft geschieht, die eine solche Katastrophe erlebt hat.
Und es, nur nebenbei, es ist eine amerikanische Serie und gerade im amerikanischen Christentum ist dieser Gedanke, dass so und so viel Prozent der Weltbevölkerung einfach verschwinden könnte, ja gar kein unbekannter Gedanke. Also sozusagen im hyperfrommen Milieu glaubt man an sowas, das nennt sich da Entrückung, The Rapture, dass Gott kurz bevor oder 7 Jahre, je nachdem, welcher Richtung du angehörst, bevor Jesus wiederkommt, nimmt er die Menschen zu sich und sie sind, also nimmt er die Christen zu sich, sozusagen. Die an Gott glauben und dann kommen die letzten Jahre mit der Trübsal und so weiter. Also mit dieser Idee spielt diese Serie natürlich, obwohl sie nicht religiös, also obwohl sie eher religionskritisch ist, würde ich sagen. Es ist eher eine religionskritische Serie. Aber sie spielt, sie nimmt dieses Ding, was du im amerikanischen Christentum, was da weit verbreitet ist, also ein weit verbreiteter Glaube, auch wenn der meines Erachtens oder laut meiner Auffassung nicht viel mit der Bibel zu tun hat. Aber er ist da sehr verbreitet. Ne?
Also es ist es ist gut, dass du das einwirfst noch. Eben das hat gerade auf dem US-amerikanischen Hintergrund, hat das natürlich, greift das beliebte Motive auf. Da glauben Millionen, vor allem evangelikaler Christen, glauben sehr herzhaft daran, dass irgendwann diese Entrückung folgt und die Guten, die im richtigen Team gespielt haben, dann zum Herrn genommen werden, verschwinden von dieser Erde und der Rest wird dann eigentlich seinem üblen Schicksal überlassen oder so. Das ist eine sehr, sehr eine eigenartige Vorstellung, auch kritikwürdige Vorstellung, aber die ist sehr verbreitet und wie du sagst, die Serie, die spielt damit eigentlich auch ziemlich religionskritisch. Vielleicht können wir da auch drauf zurückkommen, weil ich habe da selber auch meine Erfahrungen mitgemacht, so mit dieser Lehre und was das auch auslöst bei Menschen. Vielleicht können wir so in die Diskussion auch zu den Inhalten einsteigen. Hast du eine Szene, die dich jetzt besonders berührt oder angesprochen hat, wo du jetzt sagst, ich habe das immer wieder, wenn ich so Serien schaue, dass es gibt so einzelne Momente, wo ich irgendwie ganz existenziell oder tief in meinem Innern so angerührt werde. Manchmal, indem ich mich aufrege, manchmal, indem ich traurig werde, manchmal auch, indem mich etwas irgendwie sonst berührt, aber hast du so Szenen oder tauchen wir da schon zu sehr in die...
Nein, natürlich. Also da gibt es mehrere. Ich dachte jetzt, ehrlich gesagt, gibt es einen Charakter in dieser Serie, der mich unglaublich berührt. Und zwar ist das der Charakter von Matt Jameson, gespielt von Christopher Eccleston. Fantastischer Schauspieler. Ja. Das ist die Hiobsfigur in dieser ganzen Serie. Der hat das ist ein Pastor, ein Prediger, der hat eine kranke Frau, die auch irgendwie seit diesem Erlebnis, weil die dann einen Unfall hatten, liegt die im Wachkoma. Aber es ist ein ganz hingegebener Christ, der auch seine Gemeinde versucht irgendwie zu ermutigen. Gleichzeitig versucht er nachzuweisen, dass dieses Geschehen ist, nicht die Entrückung war. Also er druckt immer irgendwelche, also er stellt Nachforschungen an, welche Menschen verschwunden sind. Und dann sagt er, und dann findet er raus, der war ein Vergewaltiger, der war ein Kinderschänder. Und macht so, um den Leuten zu zeigen, das kann nicht die Entrückung gewesen sein, weil er und seine Frau sind ja noch da.
Ja. Also, dafür hat es ein paar ganz
üble Burschen. Genau, so und gleichzeitig versucht er, Gott hingebungsvoll zu dienen. Er hat mit seiner Gemeinde Probleme und das zieht sich dann auch in der zweiten Staffel noch sehr doll weiter und geht auch bis in die dritte rein. Und das ist so eine Hiobsfigur, der irgendwie machen kann, was er will. Also es wirkt so, Gott ist gegen ihn. Es geht alles schief. Es geht alles schief und er kommt nicht durch und die Leute hören ihm nicht zu und er setzt sich aber so hingebungsvoll ein und gerade in der zweiten Staffel ist das dann, also, und er setzt sich auch für andere so hingebungsvoll ein, er leidet an ihrer Stelle, nimmt ihren Platz ein und so weiter, aber er kriegt immer wieder eine drauf und diese Figur berührt mich total, weil der versucht zu glauben, obwohl alles dagegen spricht.
Ja.
Und obwohl er immer auf die Fresse kriegt. Und das ist ganz schön schwierig. Aber ne, also dann in der dritten Staffel scheint es fast so, oder ich würde es so deuten, dass er seinen Glauben dann tatsächlich ein Stück weit verliert. Aber anyway, also gerade so erste, zweite Staffel berührt mich diese Figur total, weil er im Angesicht von wirklich einem Hiobsbotschaft und einem Schicksalsschlag nach dem nächsten immer wieder versucht, an Gott festzuhalten.
Ja.
Und das ist gar nicht so leicht.
Ja.
Für ihn, und das weiß ja jeder, der schon mal einen Schicksalsschlag hatte, das ist auch so nicht so leicht.
Ja.
Deswegen berührt das mich sehr.
Ja.
Und er spielt das so wundervoll und so, ja, also es ist einfach, also das berührt mich sehr.
Ja. Also da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Da siehst du dich ja auch ein Stück weit wieder in dieser Figur.
Ja. Ja, genau. Das, ja, kommen wir noch drauf, oder?
Ja, können wir auch gleich, wenn du magst.
Da wird es mir gar nicht so um. Also diese Figur repräsentiert das natürlich sehr. Mhm. Aber ich finde halt sozusagen eine der wie erkläre ich das? Also die Serie, man könnte oberflächlich sagen, oh, die setzt sich mit einem mysteriösen Event auseinander. Mhm. Was passiert, wenn 2% der Menschheit verschwinden? So könnte man oberflächlich sagen. Aber in Wirklichkeit, also auf der psychologischen Ebene, geht es in der Serie meines Erachtens darum, wie werden die Menschen mit den Dingen fertig, die sie nicht verstehen?
Ja.
Mit Verlust. Ne, da gibt es eine, das ist die Nora Durst.
Durst.
Ja. Durst,
ja.
Genau, richtig.
Auch sensationell gespielt.
Oh, fantastisch also. Gespielt. Und du siehst ja auch über die erste Staffel hinweg, dann in Rückblenden quasi, wird dir gezeigt, was dann da bei den einzelnen Personen passiert ist. Ne? Und die ist mit ihrer ganzen Familie zu Hause, macht gerade irgendwie was zum Frühstücken. Vater und Töchter sitzen in der Küche. Sie dreht sich um, will, glaube ich, einen Kaffee holen oder irgendwas. Dreht sich wieder um und alle sind weg. Die ganze Familie, also Töchter, der Ehemann. Und sie ist die Einzige, die zurückgeblieben ist. Ja. Und die macht dann, und man lernt die ja in der Serie Schritt für Schritt kennen. Und sie macht ganz aberwitzige Dinge, dass sie sich von jemandem, dass sie sich eine kugelsichere Weste anzieht und sich von jemandem erschießen lässt quasi, weil sie was spüren will. Total verzweifelt versucht sie irgendwie mit diesem Verlust klarzukommen. Mhm. Also meines Erachtens geht es in dieser Serie ganz elementar um Verlust, um Trauer und um die Dinge, die wir nicht verstehen.
Ja.
Und wo wir als Menschen ja immer so tun, als könnten wir alles erklären, aber dann sitzen wir in der Scheiße und greifen nach jedem Strohhalm, der uns versucht zu erklären, keine Ahnung, warum dieser Autounfall passiert ist. Ja. In meinem Fall, warum meine Tochter gestorben ist. Und haben keine Erklärung.
Ja. Magst du das mal ein bisschen ausführen, so dass du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dass die Serie dich auch sehr berührt hat, weil sie sich eben mit Verlust und Trauer auseinandersetzen, ja, weil du da auch biografisch dich einklinken kannst.
Ja, kann ich gerne tun. Vielleicht sei noch dazu gesagt, warum mich diese Serie auch gerade an diesem Punkt so angesprochen hat, ist, weil sie es eben nicht leichtfüßig tut. Manchmal, weißt du, es gibt solche Bücher wie Frage nicht warum, sondern wozu.
Ja, ja.
Super,
vielen Dank.
Genau, dankeschön. Und du kannst am grünen Tisch kannst du über das Leid philosophieren oder so tun, also so leichtfüßig versuchen, irgendwelche Erklärungen zu geben. Und was ich an dieser Serie so stark finde, die ist in dieser Hinsicht unglaublich schwer. Ja. Die macht sich das eben nicht leicht und sie gibt auch keine Erklärung, sondern sie zeigt, wie Menschen verzweifelt sind. Und das kann ich, meine Tochter, das kann ich eben gut verstehen. Meine Tochter, das ist jetzt schon einige Zeit her, 2003, da war die 7 Monate alt, ist an plötzlichem Kindstod verstorben. Und das ist eben so eine Situation, du bringst dein Töchterchen abends ins Bett, du betest, Herr, schütze dieses Kind, gib ihr eine gute Nacht, ja. Amen. Und am nächsten Tag holst du das tote Baby aus dem Bettchen. Und das ist natürlich der komplette What-the-fuck-Moment deines eigenen Lebens, weil du die Welt nicht mehr verstehst, weil du Gott nicht mehr verstehst, und dann versucht nach jedem Strohhalm zu greifen, der einem irgendwie hilft. Aber die meisten Erklärungen sind halt ganz schön hohl und schal und so.
Ja.
Und das, also für mich eben so Berührende an dieser Serie ist, dass ich meinen Schmerz ernst genommen gefühlt habe.
Ja.
Weil da eben keine Erklärung gegeben wurde, auch nicht für dieses Event, sondern einfach Menschen in ihren Schmerzen, in ihrer Verzweiflung, in ihrem Unverständnis, in ihrem mit Gott hadern ernst genommen wurden.
Ja.
Und denen so nachgespürt wurde.
Ja.
Und das eben auch auf eine spannende Art und Weise. Das klingt jetzt so wie ein französischer irgendwas so. Nein, es ist ja schon sehr spannend auch.
Ja, ja.
Aber eben auch sehr tief und echt. Das hat man nicht so oft, weil im Fernsehen macht man sich's doch oft lieber leicht.
Ja.
Und Leftovers macht sich's nicht leicht.
Ja.
Das finde ich so toll. Und deswegen würde ich auch, wenn man sich für solche Mystery-Serien interessiert und dazu irgendwie was zu verarbeiten hat, was nicht so leicht zu verarbeiten ist, ich weiß nicht, also mich hat das durch diese Serie natürlich immer wieder an meinen eigenen Schmerz erinnert.
Ja.
Es gibt Leute, die wollen nicht an ihren Schmerz erinnert werden, kann ich verstehen. so bin ich nicht. Ich muss daran erinnert werden, um das zu verarbeiten.
Ja.
Und dabei hat mir die Serie durchaus auch geholfen.
Ja, ja. Ich habe einen Artikel gelesen, Zeitungsartikel über die Serie The Leftovers. Da hat die Autorin geschrieben, das wäre eigentlich eine Psychotherapiesitzung in 3 Staffeln.
Genau.
Also das, und hat genau diesen Aspekt im Vordergrund gestellt und gesagt, da wird ganz, ganz sensibel und vielschichtig und bewusst mit Trauer und Verlust gearbeitet und sich auseinandergesetzt und so. Das ist, das kann sogar etwas Heilsames haben, diese
ganz genau.
Serie.
Ja, ganz genau. Also so. Und das Ganze dann eben in so einem Mystery-Serienformat. Das gibt's halt auch nicht so oft.
Ja. Ne? Ja, ja.
Ja.
Es gibt ja diese Szene, wo die Nora Durst bei irgend so einem Selbsthilfeguru oder so ist, genau, der ein Buch geschrieben hat, so quasi irgendwie weitergehen, nicht zurückschauen, sondern weitergehen und so, lass dich nicht aufhalten von der Vergangenheit, sondern schau nach vorne und so. Und da hat die ja dann einen richtigen Wutausbruch und beschuldigt ihn als Scharlatan und schreit ihn da nieder. Und dann hat es in einer Szene fragt sie dann jemand, ja, du willst nicht weitergehen, weil du Angst hast davor, das Andenken deiner Verlorenen, dem Andenken nicht gerecht zu werden oder sie zu vergessen.
Sie zu vergessen.
Wenn du weitergehst, ja.
Das ist auch so eine Szene, da steigen mir, wenn du darüber sprichst, die Tränen in die Augen. Ja. Weil mich das so berührt hat, weil das ist ja das, was Trauer macht. Und manche Menschen kommen ja aus ihrer Trauer auch nicht mehr raus. Und das hat genau solche Gründe.
Ja.
Die können sie oft nicht formulieren.
Ja.
Aber es ist genau der Grund, dass sie sagen, meine Trauer ist, und das kann ich eben auch sehr gut auf meine Tochter bezogen sagen, die Trauer ist der Ort, wo du derjenigen noch nahe bist, wo diejenige nicht weg ist.
Ja.
Oder dadurch, dass sie weg ist, ist dieser Schmerz da und dieser Schmerz ist aber eine Verbindung.
Ja.
Und natürlich will jeder irgendwie darüber wegkommen und man will nicht mehr traurig sein oder man, und also es ist ja, sind ja so ganz vielschichtige Gefühle, die man auch nicht so leicht entknoten kann.
Ja, ja.
Und bei The Leftovers wird das einem einfach sehr intensiv deutlich gemacht, wie man und auch wie irrational man als Mensch dann funktioniert. Ne, was ich vorhin sagte, dass sie sich eine kugelsichere Weste anzieht und von jemandem erschießen lässt, erklärt sie dann später, dass sie diesen Schmerz spüren will, weil in dem Schmerz, das sei das Einzige, was sie noch spüren kann. Und in dem Schmerz ist sie ihrer Familie nahe.
Ja.
Also sie will diesen Schmerz spüren, weil sie sonst ihrer Familie nicht nahe sein kann, weil sie taub ist, weil sie nichts mehr spürt.
Ja, ja.
Ja. So, und das ist so, das ist auf der einen Seite irre und auf der anderen Seite, jeder, der schon mal Verlust erlebt hat, würde vielleicht nicht sagen, ja stimmt, so würde ich es auch machen, aber der weiß genau, wovon sie spricht.
Ja.
Glaube ich.
Ja. Was hat dir denn jetzt, das ist ja vor 18, 17 Jahren passiert. Ja. Was hat dir denn geholfen in der Zeit, mit dem Verlust umzugehen? Und inwiefern würdest du sagen, ist der Schmerz gelindert oder überwunden? Und inwiefern ist er einfach, wie sagt man dem, ist vielleicht aus der Wunde eine Narbe geworden, aber es ist immer noch da?
Das ist eine gute und natürlich nicht so leicht zu beantwortende Frage. Zeit heilt manche Wunden, wobei Zeit heilt nicht wirklich Wunden. Aber es braucht Zeit, damit Wunden heilen können.
Ja.
So.
Ja.
Wie gesagt, das ist jetzt natürlich schon eine ganze Weile zurück. Von daher kann ich da inzwischen auch relativ also kann ich da einigermaßen locker drüber reden. So, das ist natürlich kurz danach, also unsere Welt stand still.
Ja, klar.
Unsere Welt stand still. Also ich, plötzlich war ich derjenige, dessen Kind gestorben ist. Verstehst du, das ist, ich, als so jemand habe ich, also das passte gar nicht zu mir.
Ja.
Verstehst du, ich habe Comedy gemacht, ich bin ein Comedian, ich bin 3 Wochen nach dem Tod meiner Tochter, wir haben erstmal alle möglichen Veranstaltungen abgesagt, aber damals habe ich ganz davon gelebt. Also 3 Wochen nach dem Tod meiner Tochter bin ich wieder auf die Bühne gegangen und habe Comedy gemacht.
Krass.
Und das war so surreal. Also von daher, Leftovers hat auch ganz viel Surreales. Aber ich weiß, ich kenne das aus meiner Erfahrung. Ne, da trittst du auf die Bühne und machst Jokes und alle lachen und du selbst lachst auch. Und machst da 2 Stunden lang ein wirklich anderes Programm. Und dann gehe ich von der Bühne und fühle mich, als ob alle Kraft aus mir rausgesaugt ist. Weil ich weiß, hey, das war ein schöner Ausflug. Aber das war so anstrengend, diesen Ausflug glaubhaft zu machen. Jetzt ist die Realität wieder da. Und dann bin ich schier immer wieder, war ich so fix und fertig. Ja. Naja, und das war jetzt nicht deine Frage. Ich wollte noch so ein bisschen irgendwie klar machen, also wenn ich heute natürlich irgendwie nach einer Zeit da auch einigermaßen mit Abstand drüber reden kann, ne? Das hat unser Leben so verändert wie nichts. Und oder dass ich mit meiner Frau überhaupt noch zusammen bin. Ich kenne nicht unglaublich viele Paare, aber es gibt unglaublich viele Paare, die sowas nicht überleben.
Ja. Ne? Also habe ich auch bei uns in der Kirche, in der ich als Pastor gearbeitet habe, da hat eine Familie ihren 6-jährigen Jungen an Krebs verloren. Ja. Die sind im Zuge der ganz unterschiedlichen Trauerbewältigung, ist die Ehe auseinandergebrochen.
Ja. Also Das ist die Normalität, muss man sagen. Mhm. Und das ist auch niemandem vorzuwerfen, weil das so eine Extremsituation ist, dass du das als Paar schaffst. Und ich würde auch nicht sagen, hey, wir haben das geschafft, juhu. Ich weiß manchmal nicht, wie wir das geschafft haben, ehrlich gesagt. Weil es war auch bei uns oft genug haarscharf. Es hätte genauso gut in der Scheidung enden können. Ja. Irgendwie kamen wir da durch. Also ich will nur sagen, so eine extreme Ausnahmesituation. Naja, und dann stehst du da halt da mit deinem Glauben, ne, an den Gott, den du gebeten hast, dein Kind zu beschützen, der dieses Gebet zumindest nicht so erhört hat, wie du es oder wie man einem ausgeht davon, dass er das so erhören würde, normalerweise. Und wie er es ja scheinbar auch normalerweise bei jedem anderen tut. Ne, also das Gebet funktioniert ja so lange, wie dein Kind nicht stirbt.
Ja.
So lange kannst du sagen, Gott hat mein Gebet erhört.
Ja.
Aber wenn es dann stirbt und du hast eben so ein Gebet vorher gesprochen, dann denkst du plötzlich,
was ist jetzt, ja.
Genau.
Das war eine meiner, muss ich sagen, als frisch gebackener Vater, eine meiner großen Ängste, dass ich das Kind zu Bett gebracht habe. Und die Idee, dass es sterben könnte, die Vorstellung, das gibt es. Es gibt Menschen, da kannte ich deine Geschichte aber noch nicht, aber es gibt Menschen, die erleben das. Das hat mir oft, also ich bin mehr als einmal nachts aufgeschreckt und musste einfach ans Bettchen gehen und sehen, ob er noch atmet. Ja. Weil das war eine große Angst von mir. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich wäre ein Kandidat, mir könnte das passieren. Ja. Und du hast das tatsächlich erlebt. Und das
ist der blanke Horror.
Da ist auch das Leben ist nie mehr dasselbe nachher. Nee. Auch wenn man das in irgendeiner Art und Weise dann verarbeiten kann, man ist nicht dieselbe Person mit diesem Ereignis.
Ja. Ja. Aber du hast ja gefragt, wie habe ich das verarbeitet und so. Und ja, ich würde sagen, ich habe viel drüber gesprochen. Ne? Ja. Auch mit meinen Freunden, auch mit meinem, auch mit Schmitti, mit dem ich ja eben Comedy mache. Ne? Wie gesagt, du stehst auf der Bühne, machst deine Show, danach bist du fix und fertig und dann fährt man am nächsten Tag irgendwo hin und dann haben wir ganz viel über solche Sachen geredet und zum Glück, wirklich zum Glück, habe ich Freunde, mit denen ich über sowas reden kann.
Ja.
Und schon immer konnte und auch tiefe Gespräche führen kann, die mich auch nicht irgendwie, keine Ahnung, mit so frommen Floskeln abgespiesen haben oder so. Das ganz viel. Meine Frau ist tatsächlich in so eine Selbsthilfegruppe gegangen. Ich war da einmal mit dabei und habe dann so typisch Mann gedacht, nee, habe ich, das geht irgendwie nicht, will ich nicht. Und habe ich auch nicht gemacht. Also ich habe tatsächlich keine therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Auch wenn ich das selber jedem raten würde, ja. das zu tun.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon richtig. Wobei es stimmt nicht. Ich habe dann ein paar Jahre später bin ich in eine Depression gerutscht, witzigerweise mit der Geburt unseres Sohnes, der dann auf die Welt kam. Und das habe ich überhaupt nicht geschnallt. Ich habe das nicht geschnallt, dass ich dachte, mir geht's nicht gut, weil es auf der Arbeit nicht gut läuft und alles Mögliche. Und ich bin dann in eine Depression gestürzt und dann habe ich mal mit so einem Berater gesprochen und der hat gesagt, du, Jay, ich denke, was du gerade erlebst, ist eine verpuppte Trauer.
Ja.
Und ich, was? Ja, du hast mir doch erzählt, dein Kind ist gestorben. Und das kommt jetzt raus. Und ich, das hat doch alles gar nichts. Doch, das hat was damit zu tun. Und dann bin ich tatsächlich in eine Beratung gegangen. Also erst ein paar Jahre später, ja. Was mir dann sehr geholfen hat, weil ich irgendwie und habe das dann noch mal in einer anderen Situation bearbeitet, auch wenn der Tod meiner Tochter gar nicht das Hauptthema war. Aber ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Manchmal musst du dich so einem intensiven Schmerz von einer anderen Seite nähern, damit du ihn zu fassen kriegst oder damit du dich selber da dran lässt.
Ja, ja, ja.
Ja? Und so, das hat sehr geholfen, würde ich sagen. Mein Glaube hat trotz aller Zweifel, die auch diese Sache ausgelöst hat, ja. Und alles Unverständnis Gott gegenüber und aller Notwendigkeit, dass ich doch dann auch die Art, wie ich an Gott glaube und was ich für real halte und für nicht real halte, doch schon sehr überdacht habe durch diese ganze Sache. Mhm. Also dadurch hat sich natürlich mein Glaubens- und Gottesverständnis nicht auf den Kopf, komplett auf den Kopf gestellt, aber doch, es ist sehr durchgerüttelt worden, ja. Sagen wir es mal so. Und da sind eine ganze Menge lose Bausteine irgendwie rausgefallen.
Ja.
So.
Ja.
Ne, so wie wenn du irgendwie so einen Setzkasten hast, wo Sachen festgeklebt sind und andere sind so lose drin und wenn du schüttelst, dann fliegt die Hälfte raus.
Ja.
So.
Ja.
Und es bleibt nur noch das Elementare stehen vielleicht. Aber ich würde trotzdem sagen, dass der Glaube mir, also mit aller Ambivalität, weil du verstehst Gott nicht und du bist auch sauer auf Gott und so weiter. Und du fragst dich, was habe ich falsch gemacht?
Ja.
Habe ich nicht richtig geglaubt? Habe ich Sünde in meinem Leben? Oh Gott, was habe ich? Also so, ne? Also
ja, ja.
All
ja.
Solche Gedankenspiele, obwohl du die sogar theologisch ablehnst, machst du das alles in dir trotzdem durch, weil der Mensch, glaube ich, nicht anders kann, als nach Sinnzusammenhängen zu suchen, die ihm das erklären.
Ja, ja.
So. Und genau darum, sorry, ich muss ganz kurz, du darfst gleich wieder, ich muss das nur fertig kriegen. Und genau darum geht es auch in The Leftovers.
Ja.
Nach dieser ständigen Suche nach Sinnzusammenhängen, die einem das erklären. Und dann gibt es da immer vielversprechende Dinge. Und am Ende sagt irgendwas arschgeleckt, alles Quatsch. Arschgeleckt, alles Quatsch.
Ja.
Also die deswegen sagte ich auch, es ist durchaus auch eine religionskritische Serie, weil Religion ist ja auch so der Versuch, Sinnstiftung anzubieten und so. Genau, aber
ja. Lass uns doch da mal noch eine Runde drehen, ja. Weil ich finde das sehr interessant jetzt auch, was du aus sehr persönlicher Perspektive gesagt hast. Religion und Glaube spielt ja in The Leftovers auch eine ganz tragende Rolle.
Total.
In ganz verschiedenen Formen. Und es wird eben gezeigt, wie Menschen, die zu kämpfen haben mit unerklärlichen Ereignissen, mit Verlusten, die ihnen seelisch ganz, ganz tief gehen, wie solche Menschen eben auch anfällig werden für alle möglichen, auch zweifelhaften Sinnstiftungsangebote, eben für Kulte und sektierische Gemeinschaften und so, die dann entstehen, die regelrecht aus dem Boden schießen in dieser Zeit nach diesem sudden departure, nach diesem Verschwinden von 140 Millionen Leuten. In der Zeit, da schießen diese Gemeinschaften regelrecht aus dem Boden. Und ich halte das gar nicht für unrealistisch, weil ich denke, das ist schon ein Reflex, der im Menschen irgendwo auch angelegt ist. Man will sich wieder einen Sinn zusammenstricken, man will irgendwie wieder Halt finden in einem konsistenten Narrativ, und Leute, die sowas anbieten, sind dann plötzlich sehr, sehr attraktiv. Und jetzt finde ich das auch, das wird auch sehr schön gezeigt, in The Leftovers, wie ambivalent das ist, wie Leute dann einerseits da auch Halt finden. Ich finde das auch mutig, dass sie zum Beispiel zeigen, dass diese Nora Durst in einem dieser Kulte bei diesem Holy Wayne und so tatsächlich eine authentische Heilungserfahrung macht, irgendwo eine, also seelisch eine Wiederherstellung erlebt irgendwo. Und gleichzeitig ist natürlich klar, der Typ ist total durchgeknallt, das ist eine gefährliche Sekte eigentlich. Dieses Ambivalente finde ich spannend, und da wollte ich dich auch fragen, wie du das so einschätzt oder ob man das so ein bisschen rübernehmen kann in unsere Realität, Religion, jetzt auch christliche Religion, Kirchen, christliche Gemeinden, einerseits dieses Anliegen, Sinn zu stiften und Orientierung zu geben, und dann auch die Gefahren, irgendwie Menschen ein zu einfaches Muster anzubieten oder Menschen auch zu binden, zu manipulieren, sind ja auch dann hochmanipulative Gemeinschaften in The Leftovers. Ja. Und das gibt es ja in unserer Realität auch. Also kannst du da ein paar Gedanken noch teilen?
Naja, du hast es ja schon gesagt. Also der Menschen, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber es leuchtet mir auf jeden Fall ein, Menschen sind Sinnmaschinen. Also Menschen sind quasi Maschinen, die versuchen, der Welt Sinn zu geben, sozusagen.
Abzuringen,
genau. Und wie gesagt, bei The Leftovers hast du das in Form dieses Pastors, in Form dieser Nora Durst, eigentlich bei allen.
Ja.
Alle versuchen irgendwie, egal ob sie bei den Guilty Remnants sind oder bei sonst wie, bei den Guilty Remnants ist es eben sehr nihilistisch, aber es ist immer der Versuch zu sagen, ich deswegen oder dadurch kriegt das Ganze einen Sinn. Und ich würde sagen, so sind wir Menschen. Und Religion, wie du das genau skizziert hast, kann tatsächlich helfen. Und jetzt noch mal ganz kurz zu meinem persönlichen Verlust. So schwierig das war, darin mit Religion, mit meinem eigenen Glauben an Gott umzugehen, so wichtig war der aber auch für mich. Irgendwas zu haben, wo ich sage, ich bin nicht allein gelassen. Ich bin mit diesem Schmerz nicht alleine. Und mich eben auch zum Beispiel daran zu erinnern, dass das Christentum nun gerade eine Religion ist, die solche Sinnlosigkeitserfahrungen nicht aussperrt, weil der Gott, an den die Christen glauben, an einem Kreuz hängt und ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ja.
Also sprich, und das ist ja schon absurd, Gott ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also der am Kreuz hängende Gott sozusagen, der menschgewordene Gott, ne?
Ja.
Also der macht diese Erfahrung der Sinnlosigkeit.
Ja.
Es ist, alles zerrinnt mir zwischen den Fingern. Das ist dem nicht fremd.
Ja.
So.
Sehr gut. Also, aber das ist ja ein Gedanke, den darf und sollte man sich ja auch auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt eine Versuchung im Christentum, den Leuten zu versprechen, dass mit dem christlichen Glauben dann plötzlich alles Sinn macht, auch wenn im Zentrum des christlichen Glaubens eine Figur steht, die am Ende seines kurzen und brutalen Lebens oder sage ich jetzt mal opferreichen Lebens ausruft, es macht keinen Sinn mehr für mich. Ich fühle mich verlassen, ich fühle mich alleingelassen. Also das ist eigentlich ein bisschen paradox, dass das Christentum oder dass Gemeinden und Kirchen immer wieder den Impuls verspüren, wir müssen den Leuten in allen Lebenslagen Sinn zusprechen, auch wenn ihr Glaube eigentlich gerade Grund geben würde, dafür zu sagen, nee, der christliche Glaube kann sich auch gerade da bewähren, wo es eben keinen Sinn mehr macht.
Ja. Und ich würde sagen, das ist eben, also es ist der Grundimpuls des menschlichen Lebens, eben nach Sinn zu suchen. So. Ja. Deswegen gibt es auch Religionen. Und deswegen ist es so absurd, seltsam. Ich habe darüber ja ein Buch geschrieben, kann ich kurz erwähnen.
Ja, sag mal, kleiner Werbeblock.
Das heißt, ist das Gott oder kann das weg? Ja? Ist das Gott oder kann das weg? Und da geht es genau darum, dass es irgendwie um diese, also um das Seltsame des christlichen Glaubens, dass dort eben keine Sinnstiftung im Mittelpunkt steht, sondern der Ausruf, wie du gerade sagtest, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es gibt anscheinend keinen Sinn. Ja. Also ne, die Verzweiflung, dass man den Sinn nicht so einfach herstellen kann.
Ja.
Klar, da gibt es noch ein paar andere Geschichten, Auferstehung und so weiter, aber trotzdem, Christen gehen mir oft zu schnell zur Auferstehung und tun so, als sei das nur irgendwie nichts so, ne?
Ja.
Und also das hat mir wiederum in meinem Schmerz sehr geholfen, an einen Gott zu glauben, dem das nicht fremd ist.
Ja.
Und zwar nicht nur, weil er am Kreuz gestorben ist, sondern weil er diese Frage versteht.
Ja.
Wo ist der Sinn in der ganzen Scheiße?
Ja.
Warum hänge ich hier? Wo bist du?
Ja.
So.
Ja.
Und darin war mir dann Gott auch ganz nah. Mhm. In diesem Schmerz. Ich hätte lieber einen Gott gehabt, der das alles verhindert hätte. Der mein Gebet erhört hätte, sodass mein Kind nicht gestorben ist. Ich hätte lieber einen Gott, der macht, der mit dem Finger schnippt und ich habe einen super Job. Und meine Kinder werden fantastische Jobs kriegen. Und keine Ahnung, ich werde alt, gesund. Und ich verdiene immer genug Geld. Also ich hätte gerne so einen Glücksgott. Und ich glaube, das hätte insgeheim jeder Mensch gerne. Darum, deshalb beten wir. Nur diesen Gott gibt es nicht. Also zumindest nicht. Also es gibt Menschen, die haben viel Glück. Und es gibt Menschen, die werden gesund alt. Oder die finden tolle Jobs. Das gibt's alles.
Ja.
Nur das hat nichts mit Gott zu tun, glaube ich.
Ja.
Also zumindest ist das der christliche Blick darauf.
Ja.
Das hat nichts mit Gott zu tun. Sondern Gott, also wo wir uns fragen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Ja. Warum ist mir das passiert? Warum funktioniert das hier nicht mit dem Glücksversprechen?
Ja. Ja.
Warum? Ja. So, an dem Punkt ist Gott.
Ja.
An dem Punkt ruft er mit dir, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ja. Ja.
Das ist der Change in der christlichen Art, an Gott zu glauben, den auch keine andere Religion so macht, meines Erachtens. Mhm. Also wo du wirklich irgendwie, das hat mich auch trotz aller Zweifel, die all das natürlich auch mit sich bringt, hat mich das auch irgendwie darin, konnte ich mich bergen.
Ja.
Und da jetzt sind wir wieder bei der Frage Sinnstiftung, Sinnangebote, Sinnverführung, möchte ich mal so sagen. Ich würde sagen, also Leftovers macht das sehr gut vor, was Sinnverführung anrichten kann.
Ja.
Oder auch, wie Sinnverführung dich zu einem glücklichen, dummen Menschen machen kann.
Ja, sehr schön. Ja.
Weißt du, was ich meine?
Genau.
Also, man kann ja tausend Dinge glauben und solange es einem gut geht, lächelt man. Und das ist schön. So.
Und geht die Rechnung auf.
Genau, geht die Rechnung auf. Und ich würde sagen, Religion bewährt sich da, wo die Sinnversprechen nicht so einfach aufgehen.
Ja.
Wenn sie sich darin bewährt, bei dem zu sein, der gerade ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und nicht dem nicht zu erklären, dass er anders rufen muss oder was ist das, sondern mit ihm sich ans Kreuz zu hängen und zu sagen, jupp, und das halten wir jetzt aus, dass der Gott anscheinend weg ist. Darin würde ich sagen, ist Gott.
Ja.
So, und darin macht dann auch Religion Sinn. Also Sinn.
Ja. Auf einer anderen Ebene dann. Sehr schön. Also ich würde das schon fast als Schlussvotum nehmen. Wir müssen langsam auf die Zielgerade kommen. Vielleicht kannst du einfach in ein, zwei Sätzen noch sagen, ganz zum Schluss nochmal den Bogen schlagen. The Leftovers, eine HBO-Serie, findet sich auf YouTube in 3 Staffeln. Warum sollte man sich das antun? Warum ist The Leftovers die Lebenszeit wert, die es kostet, sich diese 3 Staffeln reinzuziehen?
Also, ich sag's mal so, weil du auf eine unglaublich spannende und intensive Art und Weise Menschen ins oder der Menschheit ins Innere blickst. Und du sozusagen Anteil daran nimmst und darüber, das ist ja das, was eine gute Serie leistet, dass du dich identifizierst und dass du dich selber darin wiederfindest, sozusagen deine eigenen Fragen, deine eigenen Schmerzen, deine eigenen Freuden und so weiter, dass dir das in einer Art und Weise mit fantastischen Schauspielern, wirklich super gut besetzt, eine wahnsinnig tolle Musik. Oh, der Soundtrack ist so gut.
Starke
ist Musik. So gut. Wenn ich dieses Klavierding irgendwo höre, da läuft es mir jedes Mal kalt den Rücken runter. Sagenhaft. Fantastisch gefilmt. Ich würde sagen, The Leftovers ist definitiv einer der 10 besten Serien, die je gedreht wurden.
Wow. Dann danke ich dir auf jeden Fall für das spannende Gespräch. Also für alle, die sich jetzt interessieren, sollen sich doch da mal ein paar Episoden gönnen von The Leftovers und schauen, ob es ihnen den Ärmel reinnimmt. Alle Podcasterinnen und Podcaster, abonniert den Podcast auf Apple Podcast, auf Spotify und diskutiert auch mit uns. Ihr könnt auch Kommentare auf reflab.ch unter diesem Beitrag Kommentare und Rückfragen stellen. Wir freuen uns, mit dir im Gespräch zu bleiben, mit euch unterwegs zu sein und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Popcorn Culture. Tschüss zusammen.
Ja, schön, dass ich da sein durfte. Checkt meinen Podcast auch mal aus.
Genau, Hossa Talk. Hossa Talk. Unbedingt reinschauen. Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss zusammen.
Tschüss.